Also ich habe festgestellt, dass es für mich einen Unterschied gibt zwischen Einsamkeit und alleine sein. Und dass für mich in der Einsamkeit total so ein Mangel innewohnt. Ich brauche jemanden, der mich aus dieser Einsamkeit holt. Ich überlebe es nicht, ich komme nicht klar, ich bin abhängig. Und alleine sein ein totales Selbstbewusstsein hat. Ich bin alleine mit mir, ich bin gut mit mir. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und genau diese Erfahrung ist eigentlich das große Thema, um das auch mein Debütroman kreist, wo ich das Gefühl habe, es ist eben total schwierig. Wenn du einsam bist und wenn du diese Struggles hast, du kannst ja nicht einfach Klick in den Schalter umlegen, ach, jetzt bin ich alleine, ist ja alles gut. Sondern man muss wirklich diese Phase, diese Transformation durchmachen, die total schmerzhaft ist, die total viel mit irgendwie Selbsterkenntnissen zu tun hat, die wehtun, weil man ganz viel merkt, was man alles nicht ist, was man sich vielleicht lange vorgemacht hat oder lange in den 20ern, habe ich das Gefühl, macht man sich so viel vor, was man gerne wäre. Und in den 30ern ist es so cool zu sein, mit was man alles nicht ist. Mhm. Ich habe für mich gemerkt, das ist eigentlich wie so, wenn du in depressiven Phasen irgendwie gar nichts machst und dann merkst, okay, komm, irgendwie muss ich jetzt Sport machen. Und dass es dir danach diesen Ticken besser geht und du so froh bist, dass du es gemacht hast. Diese Initialzündung ist eigentlich dann bei dem Kunstmachen oder bei dem Rausgehen, aktiv werden, was du gerade meinst, eigentlich sehr ähnlich, dass du denkst, da liegt so Potenzial drin, dass es einem dann besser geht und dass man eben in eine Verbindung mit Leuten kommt. Und das geht nur, wenn du dich traust.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Und wie schön, dass ihr wieder zuhört. Wer braucht schon flauschiges Hack oder Lanz und Fest oder Hotel der Lage oder Baywatch Filterkaffee, wenn es Kopfsalat gibt. Mein Name ist jedenfalls Sven Häusler und wir beginnen hier heute gleich zweierlei, nämlich sowohl ein neues Thema als auch gleich, tara, eine ganze neue Staffel, genauer gesagt eine Sonderedition mit dem Titel Einsamkeit. Ich freue mich sehr drüber, weiterhin euer Gastgeber sein zu dürfen und darüber, dass ihr weiterhin zuhört oder vielleicht sogar neu hinzugekommen seid. Los geht's jetzt, jedenfalls mit dem Thema Einsamkeit und Schreiben. Und damit ich hier nicht alleine Kopfsalat bekomme, habe ich natürlich wieder Besuch. Er wurde 1989 in Berlin geboren. Yes, zwei gebürtige Berliner in einem Raum.
Ist selten, oder?
Ja, das hat man nicht mehr so oft, ich sag's dir. Er ist Schauspieler, Musiker, Sprecher und Autor und auch Podcaster. Er hat in diversen Filmen mitgespielt, Soko, Dogs of Berlin, Ein Fall für zwei, viele, viele, viele weitere. Im September 2021 hat er sein erstes Album Groll veröffentlicht und im September 24, genau, ist noch gar nicht lange her, sein Debütroman Super Einsam. Über all das und noch viel mehr möchte ich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Anton Weil.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass du die Zeit nimmst und dann auch so Angesicht zu Angesicht, nicht Remote-Aufzeichnung, sondern du hast dich auf den Weg gemacht hierher und wir haben uns schon ausgetauscht über Kiezleben,
genau,
in Berlin.
Genau, die Straßen, die man seit 30 Jahren hin und her läuft, die immer die gleichen Straßen. Nee, ich freue mich auch, ich finde es immer schön, wenn man das Gesicht gegenüber hat. Ich hatte ja auch einen Podcast gemacht während Corona und Lockdown und da war das alles remote, was schön war, weil man sonst gar keinen Kontakt gehabt hätte, aber so ist dann doch schöner.
Ja, ne? Ja. Irgendwie echt nichts geht über persönliche Begegnungen, finde ich auch. Anton, wir beginnen immer mit so einem Highlight der Woche oder einem Highlight der zurückliegenden, sagen wir mal, 1 bis 2 Wochen.
Ja.
Hast du was im Sinn oder soll ich beginnen?
Ich habe was im Sinn, aber das könnte Leute verschrecken, weil es mit Fußball zu tun hat. Und wenn jetzt Leute dann wegklicken, vielleicht lasse ich dich erstmal vor. Oder bist du schon so interessiert an Fußball, dass ich sagen soll?
Das ist jetzt eine gute Frage. Du meinst, über meine Geschichte könnten wir jetzt erstmal so eine Hörerinnenbindung vornehmen. Ja, genau, und dann springen die nicht mehr ab. Okay, ja, lass es uns gerne so rummachen. Mein Highlight ist, ich bin Zeit meines Lebens Freiberufler, war nie in einem Angestelltenverhältnis und ich habe neulich das erste Mal so seit ganz, ganz langer Zeit einen Tag in der Woche frei gemacht.
Oh.
Also so richtig so, an dem Tag wird nicht gearbeitet. Und es klingt vielleicht irgendwie total komisch, aber tatsächlich ist es sehr, sehr lange her, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich wirklich konsequent einen Tag gesagt habe, heute findet nichts, was was eine Beziehung hat zu meiner Arbeitswelt statt, sondern ja. Das ist ein Tag wirklich für mich, der nur mir gut tut.
Richtig gut. Hast du erstmal nur geschlafen oder?
Ausschlafen, mit spätem Frühstück, mit nur sich Sachen gönnen.
Sehr gut.
Das war, erstens hat es wahnsinnig gut getan und gleichzeitig war es echt ein bisschen erschreckend, wie wenig ich das gewohnt bin und wie, auch das muss man üben. Mhm. So, weißt du, also das hat sich wirklich sehr fremd angefühlt. So, ja, aber müsste ich jetzt nicht eigentlich zumindest zwischendurch mal die Mails checken oder irgendwas, sondern nee, das ganz konsequent zu machen, das war gar nicht so einfach.
Ja.
Und hat dafür umso mehr gut getan. Und das Geile ist, dann kommt ja trotzdem noch das Wochenende.
Das stimmt, ja.
Voll gut. Also ich kann es nur, ich will jetzt nicht zur Niederlegung der Arbeit aufrufen, auf der anderen Seite doch, will ich. Aber probiert es mal aus, da wo es möglich ist, vielleicht mal irgendwo so einen Tag einzubauen, wo man echt sagt, so heute mal ganz anders und Kopf ausschalten oder nur für andere Dinge einschalten.
Ja, auf jeden Fall.
War für mich eine schöne Erkenntnis.
Sehr gut, das freut mich.
Meinst du, wir sind schon an dem Punkt, wo wir jetzt irgendwie...
Also es hat ja zum Beispiel dann auch mit dem Wochenende zu tun, beziehungsweise mit einem freien Tag.
Ja.
Ich bin glühender Anhänger von Eintracht Frankfurt, einem Fußballverein. Wenn das Leuten nichts sagt, dann wird es jetzt schwierig. aber es läuft gerade erstaunlich, erstaunlich gut. Und ich bin Fan geworden, da sind wir, das ist schon meine Identifikation, da sind wir abgestiegen. Und es hatte wirklich als Kind in Kreuzberg, da waren die Fragen immer so, also niemand hat das Trikot erkannt. Das war auch so, warum trägst du das? Die spielen zweite Liga. Niemand hatte eine Ahnung, wer in der zweiten Liga spielt. Und ich bin eben groß geworden mit dem Gefühl von, ja, irgendwie von so Verlierern-Fan zu sein. Und man hofft, wenn mal irgendwie 90 Minuten man irgendwie ein Tor bekommt, dann ist das schon irgendwie toll. Also es war so sehr eine Leidenschaft, die viel mit Leiden zu tun bekommen hat. Und jetzt die letzte Woche ist gerade sehr gigantisch, was passiert. Wir haben ein wunderbares Sturm-Duo und einen Stürmer, der gerade alles kurz und klein schießt. Und der ist jetzt, glaube ich, einer der wenigen Profifußballer, der in allen drei Spielen hintereinander, also wir hatten jetzt in 8 Tagen 3 Spiele, europäisch, Bundesliga und so. Und der hat in jedem Spiel ein Freistoßtor gemacht.
Krass.
Direkt verwandelt. Und das war so absurd. Und der ist so ein, Omar Mamouche heißt der. Und der ist so ein demütiger, lieber Kerl. Ich freue mich über jedes Interview danach, weil der immer das Team in den Vordergrund stellt und sich eigentlich nur bei seinen Teamkameraden, beim Staff bedankt und so umsichtig damit ist und so wenig egoistisch, was ich total toll finde. Und jetzt beim letzten Spiel war eben... Es kam zu einem Freistoß und man war schon so, na gut, jetzt hat er 2 hintereinander, dann macht er jetzt mal den 3. Und das kam dann auch und es war wirklich so, ich glaube, jeder hat darüber geredet, wäre ja toll. Und das ist dann wirklich passiert, du hast das in ihm gesehen, die Kamera war dann ganz nah auch auf ihm und auf den Teamleuten, wie die gejubelt haben, wie die sich gefreut haben. Und also meiner Meinung nach habe ich in seinem Gesicht einfach den 5-, 6-, 7-jährigen Omar gesehen, der irgendwie davon träumt, mal Profifußballer zu sein und da bejubelt zu werden. Und das hat sich so toll angefühlt.
Geil.
Ja, weil es ja irgendwie auch weggeht vom Ego. Ich meine, ich jubel da Männern beim Sportmachen zu und dieses Community-Gefühl macht mich sehr froh. Was mich oft auch sehr traurig macht, dann denke ich, oh Gott, warum zieht mich das so runter? Aber nee, das ist eigentlich irgendwie diese kleinen Momente, wie die jubeln, wie du merkst, dass eine Teamchemie entsteht, dass die füreinander kämpfen und der ganze Markt ist ja total durch die ganzen Fernsehgelder und so, das ist ja, Identifikation mit einem Club ist irgendwie, fällt total schwer, nach einem Jahr wird der Beste ist, der meistens dann weggekauft oder so.
Ja.
Und dass ich mich trotzdem immer wieder darauf einlasse, dass ich mich wie so verknalle oder verliebe in diese Mannschaft, in dieses Team, in diesen Team-Spirit und dann doch das immer wieder faszinierend finde, dass ich einfach, also was für eine Freude man empfindet, wenn man anderen Leuten so beim Sport machen zuschaut, das ist schon toll.
Und wie lange das schon funktioniert beim Fußball, also wie viele Generationen das halt schon fesselt und ich finde es aber im Moment auch sehr, sehr auffällig, was es für eine tolle Generation an neuen, jungen Fußballern und Fußballerinnen gibt, also bei den Frauen aber ich finde auch bei den Männern ist es gerade nochmal so auffällig, genau das, was du sagst, so nicht mehr so ego-getrieben, sondern wirklich sehr teamdenkend. Und endlich lohnt es sich mal wieder, die Interviews nach dem Spiel zu hören, weil da auch Sachen gesagt werden, wo du denkst, so ja, das habe ich jetzt nicht schon irgendwie 30 Jahre lang so gehört.
Ja.
Echt total erfrischend.
Ja, aber es ist eben genau, das ist vielschichtig, dieses Fußballthema. Es gibt sehr viel zu kritisieren an der Vermarktung, an der Kommerzialisierung, an dem Turbokapitalismus und eben an dem Sexismus, aber es gibt eben auch dann total, wie du auch sagst, vereinende Dinge, die es immer wieder wert machen, den Sport auch zu lieben. Und es lohnt sich natürlich auch, den Frauenfußball anzuschauen. Das habe ich eben auch gemerkt, dass ich dann irgendwann mehr den Frauenfußball verfolgt habe und da gemerkt habe, ich glaube auch, weil sie weniger Geld haben und weil sie aufgrund dieses Gaps eben auch irgendwie politischer sein müssen oder sich politischer begreifen, viel ehrlicher sind in den Interviews, in dem auch im Spiel wird viel weniger geschauspielert nach Fouls und so.
Ja, ja.
Aber ja. Man lernt viel, wenn man da Bock drauf hat.
Total, also Fußball erzählt wahnsinnig viel übers Leben, im Guten Absolut. Wie im Schlechten.
Ja. Ja.
Und dieser Einblick in eine dann doch eben extrem männliche Welt, wenn man jetzt so bei den männlichen Fußballfans irgendwie hinschaut, der ist nicht immer schön.
Ja.
Absolut.
Ja.
Also nicht immer schön. Sehr erschreckend.
Absolut, genau. Und es braucht eben Leute, die Lust haben, da laut zu sein und das zu verändern. Und genau, nicht die schweigende Masse, so, weil sonst wird es sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Und eigentlich sollte es was Verbindendes sein.
So. Ja, absolut. Wie überall ist mehr wir gefragt und weniger
Absolut.
Aus- und Abgrenzung.
Ey, allein die Verabredung, ey, wir treffen uns, spielen gegeneinander und gucken, wer der Bessere ist. Also ohne Gegner geht's ja nicht.
Ja.
So, und das sagen ja auch die Profis sagen es ja auch, ne, okay, für 90 Minuten, ja, aber danach geben wir uns die Hände und sind irgendwie miteinander befreundet und haben ein selbes Ziel, selben Traum. Ein Jahr später spielen wir vielleicht zusammen, wer weiß. Also die Perspektive, die ja, bräuchte es dann schon.
Ja, ja, es gibt
ein alles. Ventil für gesellschaftliche Themen auf jeden Fall.
Ja. Endlich viel. Anton, ein Wort, was sehr aus der Mode gekommen ist oder kaum noch benutzt wird, ist Tausendsasser.
Mhm.
Kannst du damit was anfangen und kannst du das in irgendeiner Art und Weise auf dich beziehen?
Wie soll ich sagen? Es wird mir oft entgegengebracht, dass ich ein Tausendsasser sei oder dass ich ja wahnsinnig viele Eisen im Feuer habe, um jetzt mal bei aus der Mode gekommenen Redewendungen zu bleiben. Ich glaube, es ist zum Teil auf jeden Fall eine innere Unruhe, aber auch ein Gefühl von Endlichkeit. Ich habe sehr früh mitbekommen, wie endlich so ein Leben sein kann, wie anders ein Schicksal verlaufen kann oder als Kind, wenn man da so erschüttert ist in seinem Sicherheitsgefühl. Ich glaube, dass das schon viel dazu beigetragen hat, dass ich so weiß, okay, meine Zeit ist begrenzt und ich will viel schaffen, ich will wirken, ich will da sein, ich will gute Projekte, gute Menschen kennenlernen und wirken im besten Sinne.
Ja. Mhm. Weil wenn ich es richtig gelesen habe oder wenn es mir da richtig irgendwie zu finden ist, dann hat es mit dem Schauspiel schon relativ früh angefangen, dass du das so für dich entdeckt hast?
Ja, das war auf jeden Fall ein Kindeswunsch schon, ganz naiv. Also irgendwie, ich meine, mein Zugang, ich komme jetzt aus keiner künstlerischen Familie, mein Zugang war Fernsehen, so Filme schauen im Fernsehen als Kind und das fand ich einfach Wahnsinn, dass das ein Beruf sein kann in dieser Welt, wo irgendwie alles so 9-to-5-mäßig abläuft. Mhm. Kann man dann irgendwie eine schauspielende Person sein, die, weiß nicht, von der Skischanze schanzt und dann durch den Dschungel rast und so viele Leben auf einmal lebt. Und irgendwie fand ich das wahnsinnig spaßig. Und im Älterwerden wurde dann dieser Wunsch auch sehr viel ernsthafter, dass ich dann angefangen habe mit darstellendes Spielen und in ein Jugendtheater gekommen bin und gemerkt habe, was ist denn das eigentlich, was mich hier interessiert? Die Interaktion mit den Menschen, in andere Rollen schlüpfen, das Spielen und das Live-Moment. Das Moment, ich finde es immer wieder komisch, dass man das Moment sagt, aber ich habe es geschafft gerade. So, aber genau, der war schon sehr früh irgendwie in mir gepflanzt, dieser Wunsch nach Schauspiel, nach Kunst, glaube ich dann eigentlich. Ja.
Umso erstaunlicher, wenn du sagst, dass du jetzt nicht unbedingt aus einer Künstlerin oder Kreativfamilie kommst oder so, weil das ist ja das eine, es zu sehen, aber es auch im Bereich der Möglichkeiten wahrzunehmen, dass so, auch ich könnte sowas machen, ist ja dann irgendwie auch nochmal der nächste Schritt.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwo scheint es dann doch so ein Selbstbewusstsein gegeben zu haben, so hey, ich kann das auch, weil ich hatte schon das Gefühl, Ausschlusserfahrung zu machen, also jetzt einfach aufgrund, eben wie du sagst, dass ich überhaupt keinen Family-Kontext hatte, ich wusste auch gar nicht, ich hätte schon als Kind gerne in Filmen gespielt, aber irgendwie, dass es so Agenturen gibt, wo man sich da bewirbt, dass man dann Vorsprechen macht, das wusste ich alles gar nicht. Und ich weiß, irgendwo gab es mal Friedrichstadtpalast oder so, die suchen ja öfter dann mal Kinder, die dann irgendwie da so rumhüpfen. Und da musste man dann irgendwas vorspielen. Ich hatte da total Angst davor, weil ich gar nicht wusste, wie das geht, was man da macht, ob ich da jetzt irgendwie, was mache ich da, ziehe ich mich da an, wie bei Karneval oder was mache ich da? Ja. Und da war ich sofort irgendwie eingeschüchtert. Und zum Glück hat es dann, in der Schule Kolleginnen gebraucht, die gesagt haben, ey, hier hast du nicht Bock, Theater bei uns mitzuspielen in der Jugendgruppe. Und da war ich schon so angefixt vom darstellenden Spielen in der Schule und war so, ja, ich glaube, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Ja, und da cool. Habe ich dann überhaupt erst das erste Mal mitbekommen, es gibt staatliche Schauspielschulen, da kann man sich bewerben, da braucht man auch zum Teil gar keinen Abschluss und geht um so Prüfungen. Und dann habe ich das erste Mal angefangen, überhaupt diese gelben, verhassten Reklamhefte in die Hand zu nehmen nach dem Abi, weil ich sie während dem Abi immer sehr gehasst habe und gemerkt, oh, da gibt es ja dann doch interessante Sachen, die mich irgendwie total erreichen in ihrer Direktheit, in ihrem Drang. Mhm. Genau.
Also das heißt, es ist schon auf einem ganz natürlichen Wege ist es in dein Leben gekommen, dass das eine Ausdrucksmöglichkeit gibt. Dass man ja Ausdruck finden kann über die reine Sprache hinaus, sondern dann halt eben das Spiel, andere Persönlichkeiten sich reinfühlen.
Ja, ja.
Schult die Empathie.
Ja, ich glaube, das war die Faszination, dass mein Leben so, ich war jetzt nicht der Selbstbewussteste als Kind und mein Leben war auch nicht mega spannend. So, also wir sind relativ prekär in Kreuzberg aufgewachsen und dann gab es aber eben diese große bunte Welt da draußen, wo ich nicht so recht wusste, wie komme ich da rein, aber dann probiert man es mal durch so ein kleines Tor des Jugendtheaters und hat aber mitbekommen, da und da sind irgendwie schon Kinderstars und die machen das und da kriegt man irgendwie den Zugang nicht oder kennt die Leute auch nicht. Ich hatte auch niemanden im Umfeld, der irgendwie Künstler war, sondern irgendwie waren halt Jobs, wo die Miete dann reinkommt.
Ja, ja.
Und das war aber wahrscheinlich schon mein Privileg, dass irgendwie zumindest meine Eltern mich so erzogen haben, so ja, probier's halt. Also mein Vater war der Erste in der Familie, der überhaupt studieren konnte. Mhm. Und dann war ich jetzt wiederum der Erste, der dann sich für einen künstlerischen Werdegang entscheiden kann. Was ja überhaupt nur geht, wenn irgendwie ich zum Beispiel nicht Geld verdienen muss, weil mein Vater nichts verdient oder so. Ne? Von daher kommt es natürlich mit einem Privileg, aber bin ich sehr dankbar. Zum einen für, wie ich erzogen wurde, zum anderen für dieses Selbstbewusstsein in mir zu sagen, ich will einen künstlerischen Weg einschlagen.
Ja.
Und da dann auch nicht locker zu lassen und eben mich ja, wie es aussieht, immer mehr davon zu emanzipieren. Ich bin nicht nur Schauspieler, nicht nur das. Und ich brauche auch nicht die Legitimation von einem Diplom oder einer Urkunde oder irgendeiner Professur, sondern mehr und mehr kann ich mir das nehmen, was mich als nächstes anzieht, was mich interessiert, kreativ.
Wie ist denn dann das Schreiben? Und ich will erstmal gar nicht differenzieren zwischen Musiktexte schreiben.
Ja. Nee, ist
und,
ja auch irgendwie
so,
eins.
Genau, ist ja dann irgendwie doch auch nah beieinander. Wie ist das dann in dein Leben gekommen? Oder wie hast du ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass, ach, das gibt's ja auch noch, da habe ich auch Bock drauf?
Ich habe immer sehr, sehr viel Musik gehört, sehr viel Radio gehört. Ich hatte so ein kleines Radio neben meinem Bett, wo ich immer, ich bin mit so ja den Öffentlich-Rechtlichen, also Radio Fritz, Radio 1, das war dann noch so das Erwachsenenradio und so, aber halt eben Sprechfunk hieß es, ne, wo du anrufen kannst, wo Sendungen gemacht wurden von Menschen, für Menschen, wo du mitwirken konntest, wo du Interviews gehört hast. Und das hat mich immer total interessiert und Musik war irgendwie immer ein Weg irgendwie zu connecten mit Gefühlen, die ich vielleicht noch gar nicht so richtig benennen konnte. Und dann weiß ich, dass ich so, ich glaube, mit meinem ersten Aldi-PC, den ich hatte, dass ich da wie so eine kleine Textdatei, so einen unsichtbaren Ordner gemacht habe, wo ich immer wie so Gedichte oder Textfetzen, Reime so reingepackt hatte, die oft irgendwie echt eine Nachahmung waren von den MusikerInnen, die ich toll fand. Aber irgendwie, ja, war mir das wichtig, das aufzuheben und das irgendwie mal heimlich wieder anzuklicken, mal wieder zu verbessern. Und das hat irgendwie, das war so wie der Startschuss dafür, dass ich gemerkt habe, hey, es tut mir gut, einfach dieses Gefühl erstmal zu merken, boah, da habe ich gerade irgendwie einen guten Gedanken zusammengefasst in einem Reim oder in einem Satz, irgendwie in einem Wort.
Und es war auch gar nicht mit einem Ziel, dass es jetzt ein Songtext wird oder eine Geschichte, sondern einfach festhalten. Nee.
Also ich meine, es gab bestimmt den Traum, boah, ja, das ist so Rockstar und so spannend, aber es war nie so, ich wüsste ja gar nicht, wohin damit, das war ja noch gar nicht... Wer bin ich da als irgendwie Teenager? Wo soll ich das irgendwie hinschicken, aufnehmen, was weiß ich? Sondern es war wirklich erstmal nur für mich so ein, ja, wie so ein eigentlich therapeutischer Prozess, etwas raus und runter zu schreiben und dass ich es mir dann anders anschauen kann. Mhm. Und dann kann ich irgendwie mit einer Woche Abstand sagen, ah, das ist irgendwie peinlich, ein Glück habe ich das niemandem gezeigt, ein Glück ist es in diesem geheimen Ordner. Oder aber ich merke eben auch, und das war, glaube ich, oft der Fall, hey, da habe ich irgendwie was getroffen, was mir gut tut. Ich zeig's erstmal keinem, weil dann ist vielleicht wieder doch die Scham zu groß, aber da habe ich es so gemerkt, ja, hier setze ich den Grundstein, dass mir Schreiben irgendwie wichtig ist, dass es so immer mit dazugehört. Und gar nicht so als Aufgabe, ich mache das jetzt damit das, sondern wirklich irgendwie so ein Spielplatz.
Ja, ja, weil du wahrscheinlich gemerkt hast, bewusst oder unbewusst, dass es dir gut tut.
Ja.
Also tatsächlich hast du dann was entdeckt, was ja auch wirklich ein zumindest therapiebegleitendes Tool ist. Wir haben in der letzten Staffel haben wir Silke Heimes zu Gast gehabt, die genau darüber auch schreibt, über das therapeutische Schreiben und wie das eingesetzt werden kann, ganz bewusst. Und bei dir ist es ganz organisch einfach zustande gekommen.
Absolut.
Total gut. Weißt du noch, welches Alter ungefähr?
Ich würde sagen 12, 13, sowas. Ja. Und dann so, wann waren denn so die ersten externen Platten, die man sich dann so leisten konnte und sowas halt.
Ja, leisten MP3 konnte, Player, ist ein gutes Stichwort.
Ach schön, die 2000er, herrlich.
Und wann ist das für dich so zu was geworden, wo du gesagt hast, oh, das kann ja mehr sein, das könnte vielleicht auch andere Menschen interessieren und nicht nur ein interner Prozess sein, sondern auch was ich nach draußen gebe?
Das Schreiben.
Mhm.
Ehrlich gesagt, in meinem Schauspielstudium, da hatte ich das erste Mal dann wirklich ein künstlerisches Umfeld, wo andere Schauspielstudentinnen und Freunde von mir, also die Freunde von mir wurden, die alle irgendwie ein Instrument konnten, irgendwie mal eine Band schon in der Schule hatten oder in ihrer Garage und ich wahnsinnig beeindruckt davon war. Und die mich dann auch bestärkt haben, so hey, so du schreibst doch hier auch Sachen oder so. Und ich habe ja angefangen dann auch wie so Monologe zu schreiben und so Kram und man hat sich einfach kennengelernt und Sachen gezeigt und mal ausprobiert, mal ein bisschen mal was gezeigt und erst mit ironischer Distanz aus Spaß so Schlagertexte geschrieben mit einem Kommiliton, wenn wir uns gelangweilt haben in dem einen theoretischen Unterricht, den wir hatten. Wir waren eh so Hampelmänner die ganze Zeit und hatten einen Theorie-Drama-Unterricht und hatten da nichts Besseres zu tun, als so Zettel hin und her zu schicken. Nee, und da war eben so, ja komm, lass doch mal einen Song aufnehmen. Und dann gemerkt, wie gut das tut und dann eben im Weiteren gemerkt, so wie gut es eigentlich tut, wenn man diese ironische Distanz von, ja, ich meine das ja nicht ganz ernst, ist jetzt hier so ein Popschlager oder so, wenn man das auch mal weglässt und mal wirklich sagt, was will ich denn eigentlich sagen? Was kommt denn wirklich von mir? Und dann war das eben auch wieder so ein Prozess, dass ich dann gedacht habe, okay, ich mache Demos, ich nehme die auf, hatte dann mittlerweile auch so ein bisschen besseres Know-how und eben durch das Umfeld und habe Demos rumgezeigt an Leute im Musikumfeld, wo ich dachte, denen vertraue ich aus einer Freundschaft heraus, die, wenn die sagen, das ist noch nicht gut genug, dann kann ich damit irgendwie auch umgehen. Tut natürlich erstmal weh, aber die sagen auch, wenn es gut ist, sagen die nicht, weil sie befreundet sind, ja, ist gut, sondern irgendwie, da kann ich drauf vertrauen. Und dann ging es so weiter. Also wirklich dann hat eine Weile irgendjemand die Demos gehabt, war ein DJ, der war auf Tour mit jemandem, hat im Backstage Leute kennengelernt, die auch Produzenten sind, die haben die Demos gehört, die haben sich bei mir gemeldet, ich habe mich mit denen getroffen. Ja, und so wurde das dann echt, das ist ja immer so changiert zwischen Hobby und wie ernst nehme ich es jetzt und aber auch dann sozusagen, ich gehe da jetzt ins Risiko, ich kaufe mir jetzt dieses Zugticket, ich fahre dann nach Köln, wir treffen uns ein Wochenende und gehen ins Studio und machen Musik. Und genau.
Hey, erstmal ist ja wirklich ein Riesenschritt, also diese Mauer zu durchbrechen, das, was du gesagt hast, diese Annäherung mit der humoristischen Distanz. Mhm. Also wir schreiben jetzt mal Klischee-Schlagertexte und dann den Schritt zu gehen, nee, jetzt schreibe ich mal wirklich über mich.
Ja, und ich hatte die Texte ja da, das war ja das Interessante. Und da hatte ich lustigerweise, wir sprachen vor der Aufnahme ja schon über Seed und Peter Fox und ich habe als Schauspieler in einem Musical in einer Kölner Oper mitgemacht, wo wir auch, ich glaube, 11 Songs vom Peter Fox Album gesungen haben mit Liveband und der Keyboarder war auch von der Liveband. Also es war total spannend für mich, diese Leute, die ich so wirklich respektiere und spannend finde, dann mal live zu erleben. Und wir hatten einen Vocal Coach, Nicola Rost von La Ing, von der Band, die jetzt auch Solo-Musik macht. Und die war mein Vocal Coach, allein so das erste Mal einen Vocal Coach zu haben. Und die hat mich auch so bestärkt, der habe ich dann auch Texte gezeigt und die war so, wenn das dein Ventil ist, dann musst du damit raus, weil du wirst unglücklich, wenn du es nicht machst. Und sie hat die Worte dafür gefunden, was ich die ganze Zeit gefühlt hatte. Und es ist jetzt nicht, also ich danke ihr total dafür. Und aber solche Momente sind dann umso öfter passiert, umso mehr man sich traut, von sich zu zeigen. Mhm. Und da war ich wirklich so, ja, stimmt. So dieses eine Leben, was ich hier habe, da ist künstlerischer Ausdruck das, was ich machen will. Und irgendwie ist, glaube ich, die Sehnsucht danach, was da passieren kann. Und man hat immer so ein bisschen Blut geleckt, war dann immer größer als die Scham. Ist das peinlich? Ist das gut genug? Was sagen die Leute? Weil dieser Schaffensprozess so sehr mein Selbstvertrauen und Bauchgefühl gestärkt hat, dass ich gemerkt habe, das ist was Richtiges. Mhm. Weil das nichts mit dem Außen zu tun hat, nichts mit dem, wie wirkt es, will ich berühmt sein, wie kommt das an, was wird gerade gehört, sondern wirklich, ich sitze mit jemandem, mach Musik oder dieser Moment, wenn du merkst, das ist die Melodie, die Hook, der Satz, der ist es gerade. Da ist einfach dieser Schaffensprozess so lebendig und so glücklich, dass ich merke, das ist wie so ein Elixier, was nie, das wird nicht weniger. Mhm. Und ja, dem bin ich so dann nachgegangen.
Und es ist auch so wichtig, eben diese Menschen im Umfeld zu haben, die bestärkend wirken. Ne?
Absolut,
also es muss ja gar
absolut.
Nicht so weit gehen, dass es Mentoren oder Mentorinnen sind, aber allein dieses Feedback zu haben und diese
Total.
Unterstützung zu haben, so, hey, da steckt was drin, mach das weiter. So, weil entweder bist du halt mit einem riesen Selbstbewusstsein geboren und sagst, es ist mir alles egal, oder du brauchst halt einfach mal hier und da mal so einen kleinen Schubser, der dir das Gefühl gibt, so, ah nee, macht schon Sinn, damit rauszugehen.
Ja, total.
Voll gut, dass du das auf dem Wege so erlebt hast.
Ja, ich bin auch echt sehr froh darüber und habe irgendwie das Gefühl, dass man wirklich, ich sage das auch immer bei Drehs, und man kann wirklich auf jedem, es gibt Drehs, die da sind die Skripte und du bist so, boah, eigentlich will ich es nicht machen. Und es ist ein Privileg, das absagen zu können, wenn du genug Geld hast, aber wenn du es eben nicht hast. Und ich denke immer in der Tendenz, mach's einfach, weil du weißt nicht, wen du da kennenlernst.
Ja.
Vielleicht lernst du den Setrunner kennen oder die Soundanglerin, was auch immer, und ihr kommt auf ein Gespräch, was du dir gar nicht hättest erahnen können, und man sieht sich immer zweimal und ja, wer weiß, was daraus entspringt. Und im Grunde sind ja alle aus dem Wunsch nach Kreativität in dieses Berufsfeld gegangen. Wer weiß, was da passieren kann.
So. Total, total. Kann ich nur unterstützen, die Aussage. Also es ist wichtig, überhaupt was zu tun und nicht zu lange drüber nachzudenken, irgendwie so, ah, ist es jetzt reif oder
raus aus diesem eigenen Zweifel.
Genau, machen.
Ich kenne das selber so gut, dass das wie bremsend es sein kann, aber ich habe für mich gemerkt, das ist eigentlich wie so, wenn du in depressiven Phasen irgendwie gar nichts machst und dann merkst, okay, komm, irgendwie muss ich jetzt Sport machen, und dass es dir danach diesen Ticken besser geht und du so froh bist, dass du es gemacht hast. Diese Initialzündung ist eigentlich dann bei dem Kunstmachen oder bei dem Rausgehen, aktiv werden, was du gerade meinst, eigentlich sehr ähnlich, dass du denkst, da liegt so Potenzial drin, dass es einem dann besser geht und dass man eben in eine Verbindung mit Leuten kommt. Und das geht nur, wenn du dich traust. Und trau dich einen Ticken halt.
Kannst du das jetzt reflektieren im Rückblick, oder gab es für dich einen Punkt, wo du sagen kannst, ja, da habe ich begriffen, dass das halt, dass es mir einfach auch gut tut und dass es ein wichtiges Ventil ist, ein wichtiges Tool, um in ein Gleichgewicht zu kommen, auch ein mentales Gleichgewicht?
Ähnlich wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, war das schon, dass ich es automatisch gespürt habe, aber dass ich es benennen kann und so jetzt drüber reden kann, das hat schon Zeit gebraucht und Therapie gebraucht. Also ich bin da offen mit, ich habe 6 Jahre Analyse gemacht, komme aus einem Haushalt, wo Psychotherapie jetzt eigentlich nicht stigmatisiert war. Mein Vater ist Therapeut, aber dennoch habe ich gemerkt, wow, ich habe selber einen Verlust erfahren. Meine Mutter ist gestorben, als ich 17 war. Und ich dachte so, theoretisch habe ich das jetzt alles durchstiegen, warum es mir schlecht geht, warum ich traurig bin. Ich habe immer eigentlich einen guten Grund dafür. Aber das hat dann auch noch mal, ich glaube, echt 10 Jahre fast gedauert, bis ich gemerkt habe, theoretisch habe ich es verstanden, was hier los ist. Aber verarbeitet und durchschritten und mir Hilfe gesucht, mir wirklich mal einfach Raum zu nehmen, zu sagen, ich brauche hier Hilfe. Mein Körper scheint übernommen zu haben, damit ich funktioniere. Und das aber eben auch Sachen weggestapelt. Und da sind mir werden Sachen deutlich, die zeigen, hey, du hast Sachen nicht verarbeitet. Du kannst stolz auf deinen Körper sein, dass er irgendwie überleben wollte, aber sei jetzt auch erwachsen und gut zu dir selbst, das wieder aufzuarbeiten. Und genau, da hat mir die Therapie total geholfen, diese Weitsicht zu bekommen und eine Benennung, dass ich eben damit auch rausgehen kann und sagen kann, schau mal, das war bei mir so und so und da war ich wahrscheinlich noch unsicher. Also allein, dass ich das jetzt so benennen kann, wie oft ich mich geschämt habe als Kind oder da, warum ich das heimlich irgendwo eingespeichert habe, das hätte ich, glaube ich, Vorbehalte gehabt, damit so offen umzugehen, als ich jünger war oder als ich eben noch nicht Therapie gemacht habe. Und das wiederum ist ja das Schöne, dass man feststellt, diese Benennung, diese Einordnenbarkeit, die macht auch die Angst, zumindest in meinem Falle, irgendwie kleiner, weil du sie benennen kannst.
Voll. Ja. Sprache spielt so eine große Rolle. Ich finde, das Absolut. Wird immer wieder unterschätzt. Also auch bei Diskussionen um, ja, müssen wir jetzt halt alles im Detail benennen oder so, ja. Weil es hilft. Mhm. Es hilft halt irgendwie. Und ich komme wirklich aus einer Zeit, da war halt, da konnte man alles, was psychische Erkrankungen oder auch nur Struggles, die konnte man nicht differenziert benennen, sondern das war dann halt eben so abgebügelt mit einer Standardäußerung.
Absolut.
Also da waren die Leute halt verrückt oder hatten Hau oder keine Ahnung, weil diese Terminologie überhaupt
nicht
existierte.
Sind nicht gemacht dafür, sowas gibt es ja dann auch immer.
Genau. Daher kommt natürlich eine Stigmatisierung.
Absolut. Ja. Das Interessante ist, dass es aber immer, also ich habe das selbst festgestellt, dass ich dann trotzdem Vorbehalte habe. Ich denke, okay, ich habe ein kreatives Umfeld, da ist irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, aber ich meine, geh mal raus und sag den Castern oder Produktionen, hey, ich habe übrigens auch Depressionen. Mhm. Und ich meine, ich kann das machen, aber trotzdem, da schwingt immer eine Angst mit. Und die könnten ja genauso sagen, hey, ist doch voll gut, dass wir darüber sprechen. Aber einfach, dass diese Angst da ist, dass du irgendwie merkst, im Zweifel ist dann nehme ich dann doch lieber jemand anderen.
Bis hin zu, also wir hatten Nora Tschirner in einem unserer anderen Formate beim Bar Talk und sie hat erzählt, dass sie das ganz lange Zeit bei der Selbstauskunft, der Gesundheitsselbstauskunft nicht angegeben hat.
Same.
Weil das halt ein Jobkiller ist.
Ja,
also und dann bist du ein Produktionsrisiko oder wirst so gesehen, weil einfach die Informationslage nicht vernünftig ist und dann ist das ein Problem. Lehrer, die es nicht äußern konnten, weil sie dann nicht verbeamtet werden.
Und weil das Verständnis ja auch immer noch das Falsche ist, weil ich denke, wie gut, wenn jemand in Therapie ist und sich seine, sozusagen sich damit beschäftigt, ist ja viel arbeitsfähiger eigentlich, so könnte man es ja auch sehen, als jemand, der das nicht macht und nicht beschäftigt und sagt, nee, ich komm klar und sich irgendwie seine 17 Schnaps nach dem Drehtag reinknallt.
Aber, das ist das große Missverständnis. Ja, total, genau. Es ist auf jeden Fall noch ein, also es hat sich viel geändert. Wir sagen es hier auch immer wieder, es hat sich viel geändert gerade in den letzten Jahren, aber es ist immer noch ein sehr, sehr weiter Weg, dass es wirklich auch in die Bereiche, auch ganz stark in die Arbeitsbereiche der Gesellschaft irgendwie vordringt, auf jeden Fall.
Ja.
Ich wollte dich fragen, aber ein bisschen hast du es schon beantwortet, inwiefern Schreiben natürlich ein Prozess ist, den man meistens alleine macht, inwiefern es aber auch ein einsamer Prozess ist. Du hast es schon ein bisschen beantwortet, weil es immer auch schon viel in der Zusammenarbeit, gerade bei Musikmachen, klar, da fließt dann auch Musikmachen und Texten ineinander. Wie hat sich das für dich dargestellt, vielleicht auch gerade im Hinblick auf jetzt dein Debütroman?
Also ich habe festgestellt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sehr mit dem Schreibprozess zusammenhängt, aber wahrscheinlich, weil wir auch gerade jetzt über Therapie gesprochen haben, dass es für mich einen Unterschied gibt zwischen Einsamkeit und alleine sein. Und dass für mich in der Einsamkeit total so ein Mangel innewohnt. Ich brauche jemanden, der mich aus dieser Einsamkeit holt. Ich überlebe es nicht, ich komme nicht klar, ich bin abhängig. Und alleine sein ein totales Selbstbewusstsein hat. Ich bin alleine mit mir, ich bin gut mit mir. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und genau diese Erfahrung ist eigentlich das große Thema, um das auch mein Debütroman kreist, wo ich das Gefühl habe, es ist eben total schwer, wenn du einsam bist und wenn du diese Struggles hast, du kannst ja nicht einfach klick in den Schalter umlegen, ach, jetzt bin ich alleine, ist ja alles gut, sondern man muss wirklich diese Phase, diese Transformation durchmachen, die total schmerzhaft ist, die total viel mit irgendwie Selbsterkenntnissen zu tun hat, die wehtun, weil man ganz viel merkt, was man alles nicht ist, was man sich vielleicht lange vorgemacht hat oder lange in den 20ern, habe ich das Gefühl, macht man sich so viel vor, was man gerne wäre und in den 30ern ist es so cool zu sein, mit was man alles nicht ist.
Mhm.
Was ich einen sehr gesunden Prozess finde. Aber zurück zu deiner Frage, das Schreiben an sich hat mir dann eigentlich total gut getan, weil ich das Alleinesein dann schätzen konnte in diesem Schreibprozess, aber über eben eine Einsamkeit geschrieben habe, die zuweilen sehr furchtbar ist. Aber diese Distanz zu besitzen, um dann jemanden zu beschreiben, der da gerade sehr lost ist, hat mir richtig gehend Spaß gemacht. Natürlich war es auch schmerzhaft. Das sind, also wenn man das Buch liest, da sind auch harte Kapitel, aber es ist ja auch sehr unterhaltend und hat einen rasanten Stil. Und ich wollte unterhalten, weil ich gemerkt habe, es ist tendenziell ein schweres Thema. Super einsam ist jetzt kein Titel, zu dem man so greifen denkt, ach, da werde ich aber, das wird super lustig, da wird viel gelacht. Und umso mehr war aber mein Wunsch, eben zu unterhalten, auch wie ich selber Filme konsumiere oder Kunst, ist ja immer, wenn es eine Schwere hat, muss es eine Leichtigkeit haben, damit ich überhaupt in der Lage bin, das aufzunehmen, weil wenn es sich nur so meandert und ergießt mit Leid, dann bin ich so, boah, nee, komm, lass mal, so, ich habe genug Stress. Und da dann eben so diesen Zwischenweg zu finden, das fand ich total reizvoll, darüber zu schreiben. Und ja, der erste Prozess ist einsam auf eine Art und alleine. Aber es ist ja das Spannende, dass du irgendwann dann auch wieder ähnlich wie beim Musikschreiben den Punkt irgendwann hast, okay, jetzt zeige ich es Leuten. Jetzt kriege ich mal ein erstes Feedback oder eben auch jetzt bewerbe ich mich für eine Literaturagentur oder für einen Verlag oder spreche da mit Lektoren. Und das war für mich einfach ja dann auch wieder so aus diesem kindlichen Gefühl von, wie toll ist das eigentlich, dass ich was schreibe, dass es da Interesse gibt, dass Leute das rausbringen wollen. Das scheint ja was Gutes zu sein. Und dann war dieses Miteinander und dann aber auch wieder ins eigene Gehen und noch, also der Lektor sagt dann, hier, guck mal, da und da könnte man doch noch die und die Szene machen. Und das ist dann wie so ein Begleiter, der eine gute Idee hat und dann probiere ich es halt mal aus. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also ich glaube, da geht's weiter.
Ja, voll gut. Das klingt jetzt geradezu leicht. Ich will dann nochmal drauf zurückkommen, weil, also das hast du ja in anderen Gesprächen schon gesagt, ja. Da steckt ja auch viel Autobiografisches drin in dem Erstlingswerk, ist glaube ich oft so, dass man da, also natürlich fließt sowieso immer viel Persönlichkeit
das, glaub ich, ist, beim ist Schreiben das rein. Gerade auch, was unsere moderne Literatur ausmacht, dass, weil wir ja auch Gespräche führen, die total wichtig sind, wer erzählt was, wer hat das Recht, welche Geschichten werden erzählt, welche werden nicht beleuchtet und so. Und da landen wir, glaube ich, notgedrungen dabei, dass wir von uns erzählen. Beziehungsweise bin ich der Meinung, dass wir eigentlich immer von uns erzählen und das, was uns umgibt. Mein Interesse war natürlich trotzdem eine fiktionale Welt, weil ich das total spannend finde, weil ich auch immer diesen Realitätsanspruch selber gar nicht so sehr habe und Realität irgendwie schon sehr früh anders wahrgenommen habe und das total spannend finde, fantastische Elemente einzuweben und wo, wenn nicht in der Kunst. Und die aber als real einfach erstmal hinzustellen. Also
Würdest du denn sagen, dass du durchs Musikmachen dann schon trainiert darin warst, dich so sehr mit dir selber zu konfrontieren? Also, weil du hast es vorhin schon angesprochen, das ist natürlich auch ein Stück weit, ein großes Stück weit, in den Schmerz nochmal reingehen und nochmal sich so reinfühlen und also, oder vielleicht bist du es auch vom Schauspiel gewohnt, weil auch da wirklich großen Respekt vor Schauspielerinnen und Schauspielern, die bereit sind, sich so Emotionszuständen hinzugeben, das ist ja anstrengend.
Das ist anstrengend, aber es ist anscheinend mein Tool. Also es ist, glaube ich, größer gesprochen, hat es wirklich mit einer großen Emanzipation zu tun, nämlich mich selbst, was ich eingangs meinte, als Künstler wahrzunehmen. Ne? Und dass ich da gemerkt habe, ja, da liegt irgendwie meine Kraft, was ich irgendwie, wie ich wirken kann in dieser Welt. Und ja, wir reden ja auch ganz selten über Selbstbewusstsein, ne? Und ich meine wirklich im Wort von sich selbst bewusst werden. Und ich wurde mir bewusst, mir geht's besser, wenn ich das künstlerisch verwerte. Mir geht's gut zu erfahren, dass das für Leute eine Qualität hat, die dann damit connecten können. Von daher, ja, es ist schmerzhaft, das nochmal aufzumachen, aber es ist viel schmerzhafter, das drin zu lassen. Und deswegen sage ich immer so die, sage ich mal, 15, 20 Jahre davor, die ich das nicht geschrieben habe, die waren schmerzhaft, die waren grausam. Überhaupt nicht zu checken, was los ist, nicht zu wissen, dass in meiner Family Depression ein riesiges transgenerationales Thema ist und irgendwie nicht den Schlüssel zu kriegen. Und deswegen so, nicht, dass es der letzte Prozess ist, aber dass am Ende dieser Kette kommt dann und das verarbeite ich künstlerisch. Daraus mache ich jetzt eine Geschichte, die zusammengesetzt ist aus Fantasie, aus meiner Biografie, aus Erzählungen von anderen, mit der höchstwahrscheinlich viele Leute connecten können, weil wir fühlende Wesen sind, die sehr viel ähnliche Erfahrungen machen und Schwierigkeiten haben, über bestimmte Themen zu sprechen. Und ich dann irgendwie dieses Selbstbewusstsein in meiner Emanzipation als Künstler bekommen habe, hey, Ich glaube, ich kann da einen guten Satz für finden. Mhm. Und um da nochmal zurückzukommen, ich glaube, da hat mir Musik und Schauspiel eben auch geholfen, dass ich ein, wie soll ich sagen, wie so eine Partiturverständnis für den Roman hatte. Also, dass mir bewusst ist, von Texten, die ich spreche als Schauspieler oder Musik, die ich mache, soll das jetzt rasant sein? Geht's jetzt hier, sind das hier in Halbsätzen über eine ganze Seite? Soll das verschachtelt sein? Aber man denkt ja auch oft verschachtelt. Also der Satz, den ich jetzt gerade angefangen habe, keine Ahnung, wo der mich jetzt gerade hinführt. Und so zu schreiben und dann aber auch sehr bewusst mit Auslassungen zu spielen, mit Tempoverschiebungen, mit kurzen Sätzen, die dann umso mehr reinknallen wie so Punchlines. Da habe ich gemerkt, schau mal, weil ich habe ja vorher noch nie so lang geschrieben, so viel geschrieben. Und habe aber gemerkt, da kommt mir was zugute, wo ich schon Erfahrung gemacht habe, auf der Bühne, vor der Kamera und im Musikstudio. Und das hat mir dann einfach geholfen. Und da war es jetzt gar nicht irgendwie so, oh mein Gott, das ist ja genial, was ich da mache, aber einfach nur so, da bin ich wirklich schamlos nah dran an Themen von mir, die ich bereden will. Und finde irgendwie ein gutes Bild und gute Sätze, die knallen. So, ich wollte, dass die Sätze einfach knallen. Und dann muss man natürlich sehr viel arbeiten und eben, ich glaube so sehr daran, dass es nicht diesen Geniekult gibt, sondern dass das immer aus kollektiven Arbeiten kommt. Also da kommen Leute, die das erste Mal drüber lesen, da kommen Freunde, die geben dir Feedback, da streicht jemand was raus. Du sagst, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und dann bekommst du diese Entschiedenheit, die es nie hätte, wenn ich das nur alleine rausbringen würde.
Ah, das ist interessant. In dem Prozess gehst du auch. Wie weit fasst du da den Raum? Also klar, da es eine Lektorin und einen Lektor gibt, ist es eine. Aber im Freundeskreis zeigen, wen lässt du da so nah an dich ran und wen nicht? Wie steuerst du das?
Ich kann jetzt gar keine feste Zahl sagen, aber unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt merke, ich schreibe ein Buch das erste Mal. Dann habe ich zum Beispiel eine Freundin, die ist auch Lektorin. Dann weiß ich, okay, ich kann ihr das doch mal zeigen. Dann kriege ich da ein total ehrliches Feedback. Arbeite damit, dann merke ich, ey, die hat Interesse an diesem Entstehungsprozess, die war schon sehr früh dabei. Dann kommt ein Lektor dazu vom Verlag. Was haben die für DebütantInnen? Was für einen Ton haben die? Was für einen Input kommt von da? Und man kann ja immer selber nochmal abwägen, nehme ich das an oder nicht? Mhm. Aber allein dieser Anstoß, ist so hilfreich und so toll und ich glaube, da wurde lange der Fehler gemacht, es nicht zu benennen, wer damit an Bord ist, aus Angst, dass dann einem irgendwie was wegfällt oder so, aber ich denke so, natürlich, also es macht für mich viel mehr Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, Shakespeare war eine Gruppe, da ist ja mittlerweile, geht man ja davon aus, dass es ganz verschiedene Leute waren, die das geschrieben haben, so, ja natürlich, weil es dann irgendwie eine Allgemeingültigkeit oder ein weitreichenden Themenfeld erreicht und irgendwie.
Aber ich beneide dich um die, nicht aber, sondern und, ich beneide dich um diese Offenheit und ich glaube, es ist auch eine Persönlichkeitsfrage, weil ich bin da ganz anders mit den kreativen Dingen, die ich tue.
Für dich und
ja, das muss im stillen bestimmtes, nee, es muss ein bestimmtes Potenzial haben oder es muss an einem Punkt sein, den ich selber definiere, bevor ich es irgendjemandem zeige.
Aber das ist es. Aber vielleicht, ich weiß, ja genau, vielleicht ist die Definition bei mir eine andere, ab wann ich es wem zeige. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Also ich kenne ganz viele Leute, ich hatte die erste Lesung in der Frankfurter Buchmesse und hatte irgendwann das Gefühl, weil ich meine, Bücher, ob die einem gefallen oder nicht, das ist so subjektiv. Und ich saß da aber und war so, was ist eigentlich das vereinende Element von uns, ist, dass wir es alle uns getraut haben, also abgesehen davon, dass wir das Privileg haben, irgendwie einen Verlag gefunden zu haben, warum auch immer, weiß ich jetzt bei den Leuten gar nicht, aber dass wir alle irgendwie gesagt haben, damit gehe ich jetzt raus. Und der eine ist vielleicht noch so, ja, keine Ahnung, ob es gut ist, soll wer anderes sagen, aber ich gebe es jetzt ab. Ich gebe es jetzt in die Öffentlichkeit. Und dafür eine Wertschätzung zu haben, dass du was rausgibst und sagst, das kann jetzt zerrissen werden von der Kritik. Ich kann in einem halben Jahr sagen, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Aber irgendwie habe ich so ein bestimmtes Gefühl von, das ist fertig. Das gebe ich jetzt raus.
Total,
und das
genau.
Fand ich irgendwie toll zu spüren, so, dass das eigentlich eine Qualität ist, die ich auf jeden Fall vorher vielleicht gar nicht so anerkannt habe, wenn ich eher in so einer Kritikerposition bin. Ah, mir gefällt der Film nicht, mir gefällt das Buch nicht, was machen die da? Ich denke so, die haben alle was rausgehauen. Und das kostet richtig viel Kraft und Energie und Überzeugung.
Ich glaube, erst wenn man sowas mal selber gemacht hat, dann erlangt man diese Demut und den Respekt vor anderen. Also,
ja, wahrscheinlich.
Oder?
Ja,
also,
ich glaube schon.
Weil die am meisten irgendwie halt abhaten über Sachen, sind eh die Leute, die am wenigsten zustande bekommen, muss absolut. Man mal ehrlich sagen.
Ja, und das ist total wichtig, das sich wirklich so zu merken, ne? Weil man so oft gebremst ist von ja böswilliger Kritik oder Verunsicherung, wo ich so denke, schafft euch ein Umfeld von Freundinnen, von Bekannten, von Respektspersonen, ja, die wohlwollend sind, die euch wertschätzen, die das anerkennen, dass du da was versuchst, was du vorher nicht gemacht hast.
Ja.
So. Und ja, ich merke, es gibt oft, ich hatte das auch den Anspruch, dann aber genau den und den will ich da, von denen will ich, dass die das richtig krass finden. Aber das bringt's nicht.
Nee, das kann extrem destruktiv wirken und ich weiß, dass von vielen auch sehr erfolgreichen und auch sehr namhaften Künstlerinnen und Künstlern, da brauchst du nur diese eine Person, zu der man aufschaut und die findet es nicht gut und daran zerbricht das ganze Selbstbewusstsein.
Und dann ist es nichts mehr wert, ne? Ist so schade.
Das ist einfach wahnsinnig schade.
Zu gewissen Teilen kenne ich das natürlich auch, wir sind da alle nicht frei davon, aber eben sich dessen, auch wieder jetzt Therapie zu sprechen, sich dessen bewusst zu machen, das zu benennen und dann so kurz innehalten und zu gucken, was habe ich denn eigentlich geschafft da oder wer findet denn das gut oder wer sind denn die Leute, die das wirklich von Herzen so berührend finden. Und ja, das ist auch ein Prozess, hätte ich auch früher, glaube ich, nicht so gepackt.
Mir gelingt es immer erst viele Jahre im Nachhinein, muss ich gestehen, dass ich dann halt irgendwie zurückschaue und denke so, oh, war gut. Ja. Habe ich gar nicht so wahrgenommen oder ja, manchmal braucht man dann die Distanz zum eigenen Arbeit, zur eigenen Arbeit, zum eigenen Werk.
Ja.
So. Ja. Ist es für dich, jetzt gerade in Bezug auf das Buch, aber auch bei der Musik, ist es für dich ein Faktor, dass es auch erscheint? Oder anders gefragt, hast du das Buch angefangen zu schreiben aus einem Bedürfnis heraus oder auch ganz klar mit der Zielsetzung so, hey, natürlich möchte ich auch, dass das irgendwann rauskommt?
Ja, ich wollte schon, dass es rauskommt, auf jeden Fall. Ob das aber, ich glaube, es war nicht der erste Impuls. Geschrieben habe ich, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt die künstlerische Form, die als nächstes ansteht für die Themen, die ich da besprechen wollte. Die ja vielfältig sind, ne? Männlichkeit, Sexualität, Gentrifizierung, Klasse und eben ganz groß Verlust, Tod. Wo ich gemerkt habe, ja, das ist jetzt das Nächste, abgesehen eben von Therapie, in der ich das verarbeite und auch ich habe es auch in Songs zum Teil schon verarbeitet, aber in einem Roman kannst du ja einen viel größeren Bogen spannen. Und da war mir wirklich dann erstmal wichtig, dass es für mich wahrhaftig ist, dass ich das Gefühl habe, da spreche ich, da will ich nicht irgendeinem Ton gerecht werden, wie ich Bücher gut finde, sondern ich schreibe, wie das für mich sich gerade richtig anfühlt und dass ich das beim Lesen überprüfe. Ah, wollte ich da gerade irgendwas, was ja okay ist, es kann ja der Schreibprozess sein. Oh, jetzt habe ich hier 30 Seiten so getan, als wäre ich der und der. Aber die Seite, die dann kam, toll. Und die wäre nicht gekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und dann aber natürlich hatte ich irgendwann auch, ich war so, boah, ich will nicht jetzt einfach nur hier so ein Tagebuch schreiben oder das so eben so therapeutisches Schreiben, sondern ich war immer so, ich will eine Geschichte erzählen. Ich will eine Geschichte erzählen, weil ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die damit was anfangen können. Und weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich Dinge thematisiere, die sonst in so einer Pop-Literatur, was sollen jetzt andere sagen, was das für ein Genre ist, so, aber die ich oft vermisst habe. Mhm. Und wo ich so denke, das wäre eigentlich toll, Leute irgendwie zu verführen in so einem Buch, die denken, ah ja, so ein moderner, Berliner, trauriger Dude, und dann machen sich ganz andere Themen auf. Und das hätte ich gerne gelesen und so dachte ich, ja. Habe ich Bock, dann das zu schreiben und hoffe, dass das andere lesen. Und dann will ich natürlich, dass das besprochen wird und eine Sichtbarkeit bekommt, ganz klar. Also ich finde das immer, die Angst schwingt immer mit, dass das jetzt untergeht. Das ist eh ein Thema von mir, dass ich die Sachen dann nicht so gut loslassen kann und darauf vertrauen kann. So, das hat jetzt wie so ein Schwellpunkt überreicht, von da läuft's alleine. Das wird besprochen, das hat eine Qualität, das geht seine Wege, daraus entstehen neue Projekte. Ja.
Ich finde übrigens, dass es ein ganz, ganz wichtiger und oft vernachlässigter Seismograf ist, zu sagen, was möchte ich denn gerne lesen oder was möchte ich gerne hören und zu sagen, das darf auch der Impuls sein.
Ja, einfach
zu sagen, so irgendwie, ich finde, das fehlt.
Ja.
So, und das als Ansatz zu nehmen.
Das war ein ganz wichtiger, wie hast du es genannt?
Seismograf.
Ich war gerade so, Ausschlag. Nee, warte, das klingt falsch. Das war ein wichtiger Ausschlag beim Schreiben. Ich hatte einen großen Ausschlag. Dass ich eben gemerkt habe, ja, ich will eben auch, dass die Leute dranbleiben. Das soll in einem Sog durchgelesen werden. Und natürlich habe ich ein Bedürfnis, die und die Trauerverarbeitung oder die Erkenntnisse da reinzupacken. Aber das geht ja natürlich nur, wenn ich das in einer Form mache, die dich dranbleiben lässt. Hm. Deswegen ist das, wie du sagst, ja. Ja, eigentlich stimme ich dir nur zu. Ich sage gerade gar nichts Neues, glaube ich. Ich stimme dir einfach nur zu. Du hast das absolut richtig erkannt.
Auch das darf man ja auch in mehreren Worten zum Ausdruck bringen. Mir ging es auf jeden Fall beim Lesen so, dass ich nach den ersten 10 Seiten, also jetzt rein gefühlt, ja, nach den ersten 10 Seiten dachte, wow, das war jetzt gerade ein Satz. Mhm. Also, und ich mag das, weil wenn halt eben der Stil, die Form und der Inhalt eine Einheit werden. Ne? Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, ich bin da jetzt im Kopf von jemandem drin, in dem Getriebenen, ja, in dem Gedankenstrudel.
Ja.
Also das ist dir auf jeden Fall extrem gut gelungen.
Danke. Und aber auch das würde nicht funktionieren über ein ganzes Buch, weil dann ist man komplett verloren. Aber ich glaube eben, um so reinzukommen von, oh, wie driftet denn der hier rum, ist das total gut, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Aber
doch, mach ruhig. Ich finde auch, das wird vernachlässigt. Sich einfach mal selber auch ein bisschen abfallen.
Ja, stimmt. Ja,
wirklich. So, was hat denn sich für dich nach Fertigstellung des Buchs, was Markus Lanz würde sagen, was hat das mit dir gemacht?
Das, was genau hat was mit mir gemacht, dass das Buch fertig war?
Ja. So, ne, ist ja immer sowas abzuschließen und ja, dann ist halt eben der Punkt gekommen, wo man sagt so, ja, ich glaube, so darf es raus in die Welt. Mhm. Und dann muss die Welt damit machen, was sie will. Da habe ich auch keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Und vor allem, was du da drin ja auch die Phasen, durch die du gegangen bist, so das hinterlässt dich ja in einem anderen Zustand als zu Beginn des Prozesses, vermute ich.
Absolut, absolut. Ja, es war was ist denn das erste? Muss man nachfühlen. Das erste Gefühl ist, glaube ich, Erleichterung. Und so ein eigenartiges Gefühl von Ruhe. Weil man irgendwie das Gefühl hatte, ja, da ist jetzt ganz viele Themen, die lange, lange, lange schon Themen sind, über die ich reden wollte, die ich irgendwie in eine Form bringen wollte, zu einem Abschluss gekommen. Und vielleicht so ein bisschen sowas wie, als wenn man, ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, dass ich, als ich 30 geworden bin, dann so, oh, was waren eigentlich meine 20er? Aber ich habe das Gefühl, so ein Buch oder so ein Album kann schon so sein, ah krass, was waren denn so meine Themen? So ewig lang. Und eben auch so, ich lese dieses Buch und ich bin so froh, dass ich nicht dieser Vito bin. Aber ich kenne es, in diesen Situationen zu sein, weil sich natürlich viel aus meinen Erfahrungen speist, aber eben dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht mehr an diesem Punkt, das ist so toll, eben so eine eigene Wertschätzung meiner Arbeit auch gegenüber, dass ich denke, ah, jetzt trage ich die Früchte davon, dass ich irgendwie zum Beispiel Therapie gemacht habe oder kreative Lösungswege versucht habe. Nämlich, dass ich besser mit mir bin. Ich habe natürlich den Wunsch, oh, ich möchte von all diesen Triggerpunkten und Mustern befreit sein. Ich weiß schon, dass das nicht so sein wird, aber ich sehe andere Ausfahrten. Mein Körper kann mir früher signalisieren, ah, das hier ist gerade nicht so ein gutes Umfeld oder hier kommt eine Unruhe. Es muss keine Panikattacke mehr werden oder ich muss nicht mehr in so ein depressives Loch fallen. Ich habe keine Ahnung, es kann passieren so, aber ich habe das Gefühl, ich weiß besser Bescheid. Und dieses Buch ist wie so ein Manifest, so wo man vielleicht mal war und dass man auch rausgekommen ist. Sonst hätte ich dieses Buch, also wäre ich in diesem Zustand, hätte ich ein Buch so nicht schreiben können. Und das ist für mich irgendwie sehr beruhigend, weil es wirklich wie so, wenn ich mal in einem Moment sein werde, wo ich nichts mehr hinkriege und wirklich einfach depressiv darlege, dass ich so merke, erinnere dich daran, was dein Potenzial ist, was du geschafft hast. Und das kommt wahrscheinlich auch noch mal viel mehr in sehr viel mehr Jahren so. Das ist dann eher auch von außen, das kann ich noch so gar nicht annehmen, dass so Leute sind so, ey, du hast ein Buch geschrieben, das ist richtig krass. So, einfach mal ein Buch rauszubringen, dieser ganze Weg. Und ich bin so, ja, ja, voll, aber das und das und das und das. Und merke so, nee, nimm's doch einfach mal an. Ja, es ist ein schöner Moment, irgendwie so nachzuhorchen, was man so, wie weit man so gekommen ist.
Ja.
Das so anzuerkennen.
Und es wird dir immer bleiben.
Das ist, glaube ich, ein großer Grundimpuls, warum ich Musik mache oder warum ich Kunst mache, warum ich schauspiele. Weil so dieses Gefühl von, das wird mich überdauern. Es geht ja auch total weg vom Ego. Einerseits kann es auch voll das Ego-Ding sein. Ich strahle noch über mein Leben hinaus. Aber mein, so true to myself, ist es so dieses Gefühl von, ist doch schön, dass die Kunst das ist, was dann so von uns bleibt.
Ja, und ich meinte es sogar auch noch bezogen auf deine Lebenszeit. Es wird halt immer bleiben, du kannst mit 70 noch zurückschauen und sagen so, ja, okay. Das war diese Phase, da habe ich das gemacht, das war das Album und das ist ja wie so ein, ist ja wie ein Fotoalbum.
Absolut, ja, ein sehr persönliches, kreatives Fotoalbum, da hast du recht. Mir fällt es wahnsinnig schwer daran zu denken, dass ich mal 70 sein werde, aber es ist ein schöner Gedanke, ja, voll. Ich denke immer sehr schnell, wenn ich in die Zukunft denke, ich bin sehr schnell beim Tod und bei der Vergänglichkeit aufgrund meiner Geschichte, aber
da sind wir ganz viel dazwischen.
Ja, ja, aber ich tue viel dafür, dass ich ein sehr schönes Fotoalbum mal haben werde. Das stimmt, da hast du ein schönes Bild gefunden.
Ja, voll, voll gut. Kannst du dich dran erinnern, an diesen Moment, wo du es praktisch übergeben hast? Wo du gesagt hast, okay, jetzt schließen wir es ab? Oder war das so ein fließender Prozess, dass du sagst, ja, mein Gott, noch die letzten drei Änderungen gemacht und dann war es das halt.
Ich kann mich gar nicht an genau den Moment erinnern, aber auch, weil es ein relativ unromantischer Prozess ist von einem Lektor, der mir sehr wohlgesinnt ist und mir aber doch sagen muss, dass es jetzt keine Änderung mehr gibt, dass es in den Druck muss. Und dann, ich weiß, hier ist mein erstes Buch, ne, aber man will immer noch irgendwie ein bisschen was oder nochmal gegenlesen und oh Gott, weil alles ist auf einmal so wichtig, denk ich dann so, oh Gott, wenn dieser Satz oder hätte ich den Fehler da früher gesehen, ist jetzt auch zum Beispiel in der ersten Auflage sind Fehler drin, die mir jetzt gar nichts mehr machen, wo ich denke, ist doch irgendwie ein schönes Zeugnis, dass die erste Ausgabe noch so Fehler hat, die in der zweiten dann nicht mehr sind, aber in dem Moment ist man irgendwie so, ja, okay, dann gebe ich es jetzt ab, okay, das jetzt ist ja auch irgendwie fertig. Irgendwie in dir weißt du schon, ist auch fertig. Und dann geht es aber noch weiter, wie das Cover aussieht. Und da hast du ja auch nicht wirklich die komplette Entscheidungsgewalt, sondern musst da charmant mit deinem Verlagschef und den anderen Leuten, die alle Meinung haben und sehr kompetent sind, Lösungen finden und bist so, Gott, aber in meinem Kopf ist es doch schon so lang und es muss so und so aussehen. Oh Gott, die Schrift muss ganz anders sein. Und es waren schon andere AutorInnen, die so sagen, Anton, finde dich ab damit, dass das Buch nicht so aussehen wird und vielleicht auch nicht so heißen wird, wie du es mal gedacht hast. Das war sehr lehrreich, aber nicht so romantisch von so, ach, jetzt ist alles easy. Aufregend. Mhm. Aufregend war es. Und dann ab dem Zeitpunkt ist man eigentlich so, okay, was kann ich jetzt machen, damit das dann gut losgeht, wenn es dann rauskommt.
Ja. Wie wird es denn angenommen?
Ich finde erstaunlich gut. Also ich bin wahnsinnig gerührt von den Rezensionen, die kommen und eben auch, es ist so vielfältig und das ist irgendwie das, worauf ich gehofft habe, dass mir sowohl 70-jährige Leute schreiben, hey, ich hinterfrag mein Verhältnis zu meinem Vater, wieso haben wir nie, ich habe ihn nicht mal Fragen gestellt, dann habe ich keine Antworten bekommen oder ich wurde nie umarmt oder wir haben überhaupt keine emotionale Verbindung. So, das finde ich total toll. Genauso toll finde ich das aus der Literaturszene, wo ich mich wirklich noch nicht so als Teil davon fühle. Aber da Leute, die irgendwie bei Deutschlandfunk Lesart dann wirklich zum Niederknien eine Rezension da rausknallen, wo ich denke, ihr lest seit 50 Jahren jede Woche mindestens ein Buch und dass ihr meinem Buch diese Aufmerksamkeit schenkt und das für gut befindet, das ist dann schon einfach total toll und gleichzeitig ist eine spannende Frage auch, wie man für sich selbst Erfolg bemisst, aber so jede Nachricht, die mich erreicht, ist wahnsinnig rührend, dass die Leute sagen, ich habe gelacht und geweint, ich lese es nochmal. Das ist jetzt gerade die Phase, dass Leute das irgendwie nochmal lesen, wo ich denke, das ist ja auch geil. Und ich versuche eigentlich in so möglichst jeden unabhängigen Buchladen zu gehen, den es so gibt, weil ich denke, das ist so ein toller Begegnungsort für ein Thema Einsamkeit, perfekt. Und da so zu hören und mitzubekommen, dass gestern war ich in Friedrichshain im Buchladen, mach nur die Tür auf und war so, man sieht schon, dass die dich erkennen, das finde ich krass.
Ach, krass.
Bei einem Buch, weil da ist ja nicht zwingend das Gesicht des Autors mit dann dabei. Und ich wollte eigentlich nur, ich laufe halt rum und sage, hier, habt ihr Interesse an Signaturen oder so oder Lesungen oder Gespräch, was auch immer. Und da so zu merken, boah, läuft bei dir. So, die kennen sich ja besser aus in dem Business als ich. Ich krieg nur mit, oh geil, es kommen viele Anfragen für Lesungen und für Interviews. Und das rührt mich einfach. Und das ist ein Geschenk, da habe ich total Bock drauf. Also der Tag, wo ich sage, ach du, lass mich alle in Ruhe, der muss erst noch kommen.
Nee, es klingt total schön. Ich hoffe, du gehst auch in die Buchläden rein und legst dein Buch heimlich auf andere oben drauf.
Ja,
so, wo man die
noch
man nicht kaufen soll.
Noch nicht. Aber was ich mache, obwohl das will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Naja, ich sag's mal hier, dann habt ihr es zuerst gehört, dass ich es hin und wieder es gibt ja so Buchboxen, wo man so umsonst Bücher tauschen kann oder dass ich es verstecke. Verstecke es hier und da Städten, wo ich lese, wo ich so denke, das ist irgendwie auch toll, ne, dass man so zufällig was findet. Und was meint eine Frau aus dem Buchladen meinte auch, wir haben eigentlich noch drei, aber hier sind nur zwei. Vielleicht wurde eins geklaut. Das passt ja irgendwie. Das fand ich irgendwie auch cool, wenn sich jemand dieses Buch klaut. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, aber es gibt auch ein Kapitel, wo eben der Vito klaut, vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich.
Es
könnte sehr gut sein. Und das fand ich dann irgendwie sehr, sehr sympathisch. Ja,
voll gut. Ich meine, das ist ja eh das Tollste daran, wenn man etwas kreiert, dass es dann ein Eigenleben erzeugt und irgendwas mit Menschen macht.
Absolut, es gehört jetzt euch. Also, und dann eben, ich mag total solche Behind-the-Scenes-Gespräche, was waren meine Gründe, was connecte ich mit welchem Kapitel und so, aber das Schöne ist ja, dass irgendjemand in Buxtehude, ohne jetzt Buxtehude downgraden zu wollen, dieses Buch liest und das mit seinem Leben connectet. Und entweder kann was damit anfangen oder nicht, aber wenn, dann ist es eben genau dieses, was uns als Menschsein ausmacht, dass du empathisch bist mit Geschichten, mit Menschen, mit Gefühlen, mit Ängsten. Und das finde ich einfach total toll.
Total. Ich glaube, du mit dem Buch leistest du einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen lernen, mit ihren Zuständen umzugehen.
Ja, und sie zu benennen wahrscheinlich auch.
Und sie zu benennen.
Ja.
Absolut. Anton, es war total interessant.
Es klingt nach Ende. Ich habe schon in deiner Stimme gehört, ein bisschen Angst bekommen. Vielleicht ist es ein Happy End.
Es ist sowieso.
Ich weiß noch gar nicht, was du sagen willst.
Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich glaube, unglücklich kommen wir aus der Nummer hier nicht mehr raus. Es wird auf jeden Fall, egal was jetzt noch passiert, ein Happy End sein. Aber so zum Abschluss der Folge frage ich meinen Besuch immer noch ganz gerne, weil Musik eine meiner großen Leidenschaften ist, nach einem Song, der dir viel bedeutet. Und vielleicht hat er sogar ja auch irgendwas in der Entstehung des Buches eine Rolle gespielt oder so. Also wir haben diese Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify und da sammeln wir bedeutsame Lieder. Kommt dir da was in den Sinn?
Also wir haben ja so viel über meine Musik gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob es unsympathisch wäre, einen Song von mir zu nennen.
Haben andere auch schon gemacht. Sowas von in Ordnung.
Okay, dann würde ich sagen Signal. Von, als Musiker heiße ich Weil. Featuring El Guni. Ich glaube, mein bisher so positivster Song, der irgendwie so anfängt aus, man ist auf so einem Schrottplanet und irgendwie fühlt sich eigentlich tot und es gibt noch so ein kleines Signal, man ist irgendwie wie so ein Roboter und dann gibt es aber diesen Impuls, dass ob es die Liebe oder eine Kreativität oder das lebensbejahende Element auf deinem Radar auftaucht und du merkst, man ist am Leben. Das würde ich da auf jeden Fall reintun. Und ich meine, in meinem Buch, ich zitiere ja auch durchaus mehrere Songs sogar in dem Buch. Muss ich kurz mal überlegen, was ich da nennen will. Oh ja. Ich wähle SZA und Phoebe Bridgers Ghost in the Machine.
Ah ja, okay.
Falls ihr die nicht schon drin habt.
Haben wir nicht.
Sehr gut.
Finde ich super.
Ansonsten auch Lil Nas X, Void. Habe ich lange nicht mehr gehört. Ich glaube, den höre ich jetzt auf der Rückfahrt.
Okay. Ey, du, wir packen wir drauf. Magst du melancholische Musik?
Ja, liebe ich.
Ist so witzig. Ich habe festgestellt, also in meiner Wahrnehmung, dass das so, entweder gibt es Menschen, die da eine große Affinität haben oder die sagen, oh nee, es zieht mich voll runter, will ich nicht.
Echt?
Hör ich echt sehr häufig. Ich mag es auch total gerne. Wir haben heute auch wieder so einen sehr verregneten, grauen Tag. Und deswegen bin ich auf den Song gekommen, weil ich das dann auch mag, wenn man sowas zelebriert und sich da so reinfallen lässt. Ibadet Ramadani. Eine Hälfte von Super 700 ist eine Band, die es schon lange nicht mehr gibt, wohnt in Berlin und die hat mit ihrem Partner, mit Martin Gallop, hat sie ein Album gemacht, entweder dieses oder letztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher. Und von dem Album den Song Mockingbird. Und wirklich, es ist so richtig schöne, dunkle Jahreszeitsmusik, die einen so hüllt in eine warme, wohlige Decke. Ich liebe dieses Album. Es ist wirklich extrem, extrem schön.
Sehr gut. So. Jetzt haben wir auch noch so Songtipps hin und her geschickt. Guck mal, wir machen nicht nur Songs auf die Playlist, sondern wir geben uns auch noch Tipps.
Absolut.
Ich gebe dir auch noch einen Tipp.
Ja.
Geheimer Insider-Tipp. Kashmir heißt die Band. Anspieltipp, Angst oder was bin ich für dich?
Okay, ich kenne nur die Iren oder Schotten.
Deutschsprachig.
Okay, aber Kaschmir dann mit K?
SCH, K-A-S-C-H-M-I-R.
Ah, okay, aber interessant, weil da gibt es wirklich eine Band, die heißt Kaschmir, also mit SH geschrieben dann.
Kaschmir wahrscheinlich.
Kaschmir wahrscheinlich, genau. Ah, okay, höre ich rein, sehr gerne. Anton,
ja.
Vielen Dank, vielen großen Dank für das wirklich schöne Gespräch.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch, total.
Es könnte immer weitergehen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, ich will es gar nicht beenden.
Ich schreibe noch ein Buch, damit ich hier nochmal eingeladen werde.
Absolut, so. Das wäre ein Weg, aber es gibt auch einfachere, glaube ich.
Ich freue mich sehr, wenn wir nochmal quatschen auf jeden Fall. Aber es war richtig schön.
Wir werden nochmal ein Thema finden, wo es nochmal passt, wäre ich stark dafür.
Ja, gerne.
Und ansonsten an alle, die zuhören, empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Liked ihn, abonniert ihn, damit ihr mitbekommt, wenn neue Folgen rauskommen. Folgt gerne auch dem Freunde fürs Leben Instagram-Account, wenn ihr mehr in das Thema mentale Gesundheit, Depression, psychische Erkrankungen eintauchen wollt, informiert euch gerne unter frnd.de. Wenn ihr mehr Talkformate noch hören und sehen wollt, gibt's die unter frnd.tv, das heißt auf YouTube. Und ansonsten passt auf euch und euer Umfeld auf, reden kann helfen, einfach mal zuhören übrigens auch. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch, oder uns bleibt nur noch ein einziges Wort zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.